Kreisab, der Handball-Podcast. Kreisab. Die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Staat.
Auch in dieser Woche gibt es natürlich wieder einen Handball-Talk. Hallo und herzlich willkommen zu Kreisab, Episode 85. Wir gehen immer schneller auf die 100. Ausgabe zu und heute tue ich das mit dem Kollegen Stefan Flom von der Handballwoche. Moin Moin nach Hamburg.
Ich grüße dich.
Und auch mit dabei ist Christian Bendig, unter anderem für das Mindener Tageblatt und dhb.de unterwegs. Hallo Christian.
Moin Sascha.
Ja, die Sendung ist natürlich wieder prall gefüllt und wir wollen uns vor allem mit dem Spiel befassen, was ein bisschen zu den beiden Experten heute passt, nämlich das Spiel des HSV gegen den TuS in Lübecke. Und wir legen direkt los mit dem HSV, der sich so langsam aber sicher gefunden hat, Stefan.
Das ist durchaus richtig. Also das war jetzt der dritte Sieg in Serie und auch wenn Michael Biegler vorher immer gewarnt hat und auch zu Recht gewarnt hat, dass Nettelstedt keine Laufkundschaft ist, sieht man doch, dass der HSV auf einem wirklich guten Weg ist. Für mich noch beeindruckender ist tatsächlich der Erfolg in Göppingen gewesen. Also wie die Mannschaft da aufgetreten ist und da gespielt hat, das war wirklich Hut ab vor der Leistung.
Zumal man dazu sagen muss, dass die Göppinger bisher in dieser Saison zu Hause relativ gut gespielt haben.
Und THW Kiel die höchste Niederlage der jüngeren Geschichte zugefügt haben. Also das sagt schon einiges, wenn man da den richtigen Matchplan hat und die Punkte wieder mit nach Hause nimmt.
Warum läuft es denn aus deiner Sicht so gut beim HSV derzeit?
Ich glaube, das kann man tatsächlich an Michael Biegler festmachen. Der hat wirklich einen Plan, was er mit dieser Mannschaft und deren Zusammenstellung er ja schon von vornherein eingebunden gewesen ist, was er damit erreichen will, wo der Weg hinführen soll. Und man sieht tatsächlich, wie die Zähnchen immer besser ineinander greifen. Auch die Schwierigkeiten, die Mannschaft am Anfang gehabt hat, dass die Spielsteuerung mit Alan Damgaard und Alexander Feld ja eigentlich ja schon schwierig gewesen ist, weil der Dene Damgaard eben ganz frisch in der Bundesliga gewesen ist. Alexander Feld in der letzten Saison als Neuzugang aus Leipzig, damals Zweitligist, auch kaum Erfahrung und kaum Spielzeit gekriegt hat. Aber das wird und wird und wird und wird immer besser.
Wenn man jetzt mal auf die Torschützenliste schaut, die beiden Außen, Hans Lindberg und Kaspar Mortensen, die funktionieren richtig gut. Mortensen kommt nur auf 5 Feldtore weniger als sein Landsmann und das ist eine Top-Flügelzange, da kann man absolut nicht meckern. Ungefähr 3,5 Feldtore pro Spiel machen die beiden. Allen Damgaard hast du gerade schon angesprochen. Hast du erwartet, dass er es so leicht hat, in die Bundesliga reinzufinden?
Er hat es immer noch schwer, das muss man wirklich sagen. Also da stimmt die Abstimmung auch im Zusammenspiel dann mit dem Ilja Brozovic am Kreis, das ist noch längst nicht bei 100%. Und das hat man ja in der Vergangenheit, wenn wir mal einen Blick weiter südlich auf die Rhein-Neckar-Löwen werfen, dieses Zusammenspiel Andi Schmid, Beate Mürhol, wenn sowas funktioniert, ist das eine Achse, die kaum zu stoppen ist. Und der HSV bewegt sich langsam auf diesem Weg. Hans Lindberg ist, darüber muss man nicht reden, wie der seine schwere Nierenverletzung weggesteckt hat. Christian Fitzek, der Geschäftsführer, erzählte neulich, das nimmt man so hin. Ja, Hans Lindberg hat 13 Tore gemacht. Ja und? Ja, ist so. Weil er immer da ist, immer gut ist. Also es gibt eigentlich keine schlechten Spiele von Hans Lindberg.
Und wir freuen uns natürlich alle, dass er nach seiner schweren Verletzung wieder den Weg zurück aufs Spielfeld gefunden hat. Ist ja ganz klar. Ich möchte trotzdem noch mal kurz bei dem Duo bleiben, das du gerade eben auch angesprochen hast, Damgaard und Brozovic. Jetzt wollen wir nicht irgendwie behaupten, die können es irgendwann mal auf das Niveau von Schmid und Mürhol schaffen, aber welches Potenzial siehst du bei den beiden?
Auf jeden Fall das Potenzial, eine brandgefährliche Achse in der Bundesliga darzustellen. Der Michael Damgaard ist ein intelligenter, technisch versierter Spieler und wer einmal neben Ilja Brozovic gestanden hat, der weiß, wie schnell das dunkel wird. Also das ist ein echtes Paket, dieser Mann.
Dieses Zitat werde ich, glaube ich, mal rausnehmen und damit diese Sendung anwerben. Also, wer schon mal neben dem gestanden hat, der muss irgendwie eine Taschenlampe mitbringen. Einen Spieler möchte ich noch mal kurz auch hervorheben, das ist Adrian Fall, der schon in der letzten Saison deutlich fitter war als in dem Jahr davor. Der Vertrag von ihm läuft nächstes Jahr im Sommer aus. Gute Linkshänder sind rar gesät. Wie siehst du diese Personalie? Da muss sich der HSV wahrscheinlich ein bisschen beeilen, wenn sie den behalten wollen.
Ja, aber ich denke, dass Christian Fitzek das auch weiß, dass das auf seiner Agenda steht. Adrian Fahl wohnt im Nachbardorf von mir, tatsächlich nur einmal über die Autobahn und ist da mit seiner Familie auch sehr gesettelt. Ich glaube, seine Frau spielt auch hier bei uns im Kreis Handball. Er ist schon seit geraumer Zeit in Hamburg. Er weiß, was er am Verein hat und was der Verein an ihm hat. Und ja, ich weiß nicht, ob jetzt irgendwie großartige, ich meine, wo soll er hingehen? Also Kiel, Flensburg, ja, ist, glaube ich, nicht so das Maß der Dinge. Und da ist er in Hamburg schon ganz gut bedient.
Er kommt ja aus dem Süden, ne? Deswegen. Aber ja. Wir wollen jetzt hier wieder keine Spekulationen aufstellen, sondern wir wollen uns an die Fakten halten. Ein Fakt ist auch, dass Pascal Hens in dieser Saison besser funktioniert, als wir das vielleicht erwartet haben.
Ja, und Michael Biegler hält ja auch große Stücke auf ihn und setzt ihn auch so ein, wie er der Mannschaft helfen kann. Und das hat er gestern gegen Lübbecke mit, ich glaube, 5 Feldtoren auch wieder getan. Übrigens in seinem 500. Pflichtspieleinsatz für den HSV. Aller Ehren wert, ne? Also 500 Spiele für einen Verein zu machen, das ist schon was.
Ist ja auch ein bisschen länger schon da. Seit 2003 trägt er mittlerweile das Trikot des HSV. Und das freut mich für ihn ganz besonders. Er ist ein bisschen mehr als ein Maskottchen, ja, dass er diese Saison da noch rumläuft, weil viele haben schon gedacht, ja, der hat den Vertrag jetzt nur wieder verlängert bekommen, weil er schon so lange im Verein ist. Aber wenn er der Mannschaft weiterhelfen kann, ich finde es erstaunlich. Ich hätte es nicht gedacht. Der gute Mann ist ja auch schon 35 Jahre alt. Und wo ich von 35 Jahren spreche, gehen wir direkt rüber zum Kollegen Christian Bendig und sprechen ein wenig über den TuS in Lübbecke, die Mannschaft, die eben beim HSV an diesem Wochenende verloren hat. Da läuft es überhaupt gar nicht. Warum?
Es läuft überhaupt nicht, weil das, was Stefan gerade über Michael Biegler sagte, dass der genau weiß, wo er hin will, dass er ein System hat, das kann man beim TuS Lübbecke in meinen Augen dieses Jahr nicht erkennen. Also ich denke, dass der Trainer Goran Sutan da in der ersten Liga ehrlich gesagt überfordert ist.
Woran machst du das genau fest?
Also ich war bei einem Vorbereitungsturnier ja hier in der Gegend. Da habe ich den TuS 2 Tage lang spielen sehen. Dann war ich beim Spiel gegen Wetzlar und er wechselt halt viel zu viel. Das ist das eine. Und in meinen Augen ist er auch viel, viel zu emotional für einen Bundesliga-Trainer, als dass er da richtige Entscheidungen treffen kann. Also wie er da mitgeht, in positiver wie in negativer Hinsicht, wie er sich auf die Schiedsrichter einschießt, das ist dann kontraproduktiv und das merkt man dann dementsprechend, dass er teilweise falsche Wechsel vorgenommen hat aus meiner Sicht gegen Wetzlar und es ist dann dementsprechend auch nicht verwunderlich, dass man mit 0 Punkten am Tabellenende steht.
Fehlt seinen Spielern ein wenig der Respekt ihm gegenüber, da er ja auch nicht mit den größten Vorschusslorbeeren nach Nettelstedt gekommen ist. Er ist ein Novize in der DKB-Handball-Bundesliga und konnte auch in der Vergangenheit jetzt nicht unbedingt Erfolge vorweisen.
Ja, du hast es ja schon bei deiner Saisonvorschau gesagt, er ist ja zweimal mit Saarlouis eigentlich sportlich abgestiegen. Jetzt ist zweite Liga und erste Liga auch immer nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist das eine. Und zum anderen denke ich, er war nicht unbedingt der Top-Kandidat vor der Saison. Also man wollte eigentlich jemanden anders haben, das hat man aber irgendwie nicht hinbekommen und dann hat man Goran Sutan verpflichtet und by the way hat man dann halt noch seinen Sohn mitbekommen. Ich halte das generell im Profisport für ziemlich schwierig zu handeln, eine Vater-Sohn-Beziehung, gerade auch beim TuS Lübbecke und in der Situation, die jetzt im Sommer dort herrschte, als Vukovic weg war, also der unumstrittene Leader. Es gab ein Machtvakuum, sage ich jetzt mal, und da musste irgendeiner reingehen. Und das ist bis heute auch irgendwie überhaupt nicht passiert. Also Führungsspieler fehlen da. Der kleine Sutton wollte es vielleicht, Schöngardt will es, Pischkowski könnte es, Klimek sollte es halt wahrscheinlich in der Abwehr sein. Also man hat dort echt viele Baustellen, die dazu führen, dass im Moment 0 Punkte auf der Habenseite stehen.
Jetzt kommen also Spiele, die auf jeden Fall gewonnen werden sollten. Unter anderem spielt man demnächst gegen den Aufsteiger aus Leipzig. Aber bevor wir darüber sprechen, du hast gerade gesagt, man wollte andere Leute haben als Trainer. Kannst du uns da mehr verraten?
Ja, zum Beispiel Thomas König. Der war wohl eigentlich der Top-Kandidat, wie man dort aus gut informierten Kreisen dann und wann mal hört. Und das hat aber aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Weshalb, kann ich nicht sagen. Zumindest weiß ich es nicht, warum es nicht funktioniert hat.
Jetzt gab es sogar Spieler, die bei anderen Vereinen im Gespräch sind, namentlich ganz konkret Jens Schöngardt. Das ist natürlich auch ein guter Mann, Nationalspieler, hat auch eine tolle Entwicklung genommen beim TuS in Lübbecke seit seinem Wechsel aus Melsungen. Und er hat auf Facebook gesagt, er hat bei keinem anderen Verein einen Vertrag unterschrieben. Trotzdem, wenn solche Statements überhaupt getätigt werden müssen, zeigt das, dass da relativ viel im Argen liegt.
Ja, das ist das eine. Zum anderen kam das Gerücht auf, oder es ist wohl auch bestätigt worden, dass der SC Magdeburg zum einen vor der Saison angefragt hat, wegen Schöngardt und auch Gabor Langhans, weil man auf der Linkshänderposition noch Bedarf sah. Und vor 2 Wochen ist das wohl ebenfalls geschehen. Jetzt habe ich eigentlich persönlich damit gerechnet, dass Jens Schöngardt gehen wird und dass man Gabor Langhans dann als Linkshänder die Saison bestreiten wird. Denn der Vertrag von Schöngardt läuft ja auch aus. Und von daher war so mein Eindruck, vielleicht ist man gar nicht gerade so unglücklich darüber, dass man sich von Schöngardt trennen kann. Und diese Facebook-Aktion, die ist also bei den Verantwortlichen überhaupt nicht gut angekommen.
Wie haben die Verantwortlichen denn darauf reagiert?
Ja, man hat dann halt diese üblichen Plattitüden. Darüber muss man sprechen. Das ist mit dem Verein so nicht abgesprochen. Das merkte man schon, dass sie davon ein bisschen überrumpelt worden sind.
Jetzt habe ich eben gesagt, es stehen ganz wichtige Spiele an für die Mannschaft in den kommenden Wochen. Wie lange ist denn noch die Frist für Goran Sutton? Wann muss der erste Sieg her? Denn klar, es ist unten relativ eng, weil es ein paar Mannschaften gibt, die da ein bisschen rumkrebsen, um es mal so zu formulieren. Aber wenn ich mal so schaue, man spielt jetzt halt gegen den SCD-AFK Leipzig zu Hause. Das ist, glaube ich, ein Pflichtsieg, wenn man in der Liga bleiben möchte. Anders ist es in der aktuellen Situation des TuS in Lübeck nicht zu beschreiben. Dann geht's auswärts nach Stuttgart, zu Hause gegen Gummersbach, die auch mal so spielen in dieser Spielzeit. Also das sind drei Spiele, wo ich denke, 4 Punkte sind Minimum für den TuS in Lübeck.
Ganz genau. Also Leipzig muss geschlagen werden und beim BVB Stuttgart, da sehe ich so, die sagen wahrscheinlich auch, wenn wir in der Liga bleiben wollen, dann müssen wir den TuS in Lübeck schlagen, zu Hause. Das werden in meinen Augen die nächsten beiden Spiele sein, die Goran Sutton da noch Zeit hat, irgendwie das Ruder rumzureißen. Holt er aus den 2 Spielen vielleicht 3 Punkte, das heißt zu Hause ein Heimsieg und da in Stuttgart noch einen Punkt, was im Handball ja immer schwierig ist, auf Unentschieden zu spielen, im Fußball geht das weitaus leichter, dann wird er sicherlich noch ein bisschen weitermachen dürfen. Also in dieser Woche wird garantiert nichts passieren.
Glaubst du, dass Goran Sutton, sollte das Spiel gegen Leipzig verloren werden, noch der Trainer ist?
Das ist halt immer so eine Frage. Wer ist auf dem Markt und wer könnte das Ruder rumreißen? Also mir fällt da niemand ein. Ich weiß auch nicht, ob Stefan gerade weiß, ob einer ein guter Trainer auf dem Markt ist. Und wenn man den nächsten Trainer verpflichtet, dann hat man plötzlich 3 Trainer auf der Gehaltsliste stehen. Und das ist ja auch eine gewisse finanzielle Frage, die man da pendelt.
Also wenn ich mal kurz da mit einhaken darf, diese mit dieser Vater-Sohn-Beziehung, das ist beim HSV ja, wenn man sich daran erinnert, mit Peer und Oskar Kalleen ist ja eine ähnliche Konstellation gewesen, wo man den Oskar haben wollte und dann den Vater als Trainer eben quasi mitverpflichtet hat. Und das war ja auch eine Vollkatastrophe, mal ganz davon abgesehen, dass der Oskar nun ja so schwer verletzt gewesen ist. Herr Ortega ist doch frei, oder nicht?
Oh, ich weiß nicht, aber ob der bezahlbar ist, hast du das gerade aus deinen Zetteln da irgendwie rausgekramt? So hörte sich das zumindest an.
Ja,
dann
genau,
hast du Ortega gezogen. Aber du hast keine Karten gelesen jetzt, ja? Ortega, das ist der ehemalige Trainer aus Westbrem, aber ich glaube, der ist dem Kollegen Gauselmann ein bisschen zu teuer, ne?
Also Geld. Das muss er mal in seine Automaten schmeißen.
Also, ja, man hat ja schon an Vlado Stenzel gedacht, aber vielleicht kommt ja auch Dirk Borchler zurück.
Oh, das hältst du tatsächlich für möglich?
Und möglich wäre es nicht, bevor ich 3 Trainer bezahle und den einen muss ich ja sowieso noch bezahlen, dann kann ich ja zumindest mal mit ihm sprechen, ob er nicht wieder auf die Trainerbank zurückgeht. Denn Löwücke und Vukovic, die ihn damals mehr oder weniger aus dem Amt gehoben haben, die sind ja nun mal weg.
Das ist in der Tat so. Dann kommen wir doch mal zur These der Woche und da passt das vielleicht ein bisschen zu. Die derzeitigen Probleme beim TuS sind selbst verschuldet, da man für Drago Vukovic weder im Angriff mit Hert noch in der Abwehr mit Lasovic einen adäquaten Ersatz gefunden hat, obwohl der Abgang bereits ein Jahr vorher feststand. Was sagst du dazu, Christian?
Trifft den Nagel auf den Kopf.
Ja, ich glaube, da brauchen wir die Meinung vom Stefan Flom gar nicht mehr, oder? Stefan?
Nee. Also ich bin auch ganz ehrlich von TuS in Lübeck zu weit entfernt, um da was zu sagen zu können.
Na gut, dann schließen wir den ersten Tag an dieser Stelle ab, machen eine kurze Pause und gleich sind wir dann zurück hier in Episode 85 von Kreisab. Zurück hier in Episode 85 von Kreisab. Nach wie vor bei mir sind die Kollegen Stefan Flom von der Handballwoche und der freie Journalist Christian Bendig. Und wir wollen jetzt sprechen über einen, wie ich finde, sehr interessanten Blog-Eintrag des EAF-TV-Kommentators Tom O'Brannigan, der geschrieben hat, dass es doch relativ respektlos wäre, den anderen Mannschaften gegenüber, den Fans und den Medien, dass die Rhein-Neckar-Löwen beim Auswärtsspiel in Vardaskopje mit der zweiten Garde angetreten sind, kann man vielleicht sagen. Aber die zweite Garde ist gar nicht so schlecht, Stefan. Und ja, dieser Blog-Eintrag ist schon ein bisschen kontrovers.
Ja, ich denke, dass der Tom O'Brannigan da deutlich übers Ziel hinausgeschossen ist. Also Nikolai Jakobsen hatte es vor der Saison schon angekündigt, dass die Belastung für die Mannschaften, die in der Bundesliga und in der Champions League spielen, so groß ist, dass einem verantwortungsbewussten Trainer überhaupt nichts anderes übrig bleibt, als die Spielzeiten und die Lasten des Spiels auf mehrere Schultern zu verteilen. Und ich meine, Harald Reinkind hat sich jetzt meines Erachtens beinahe gleichwertigen Spieler für Alexander Pettersson entwickelt. Auch ein Sigurd Mansson, das sind doch keine Regionalliga-Handballer, ohne diesen Menschen oder dieser Personengruppe jetzt wehtun zu wollen. Also ich habe für das Vorgehen von Nikolai Jakobsen vollstes Verständnis und kann nicht nachvollziehen, was der Tom O'Brannigan da mit dieser Kritik bezwecken will.
Christian.
Ich sehe es eigentlich genauso wie Stefan, denn die Rhein-Neckar-Löwen haben in diesem Jahr die Chance, deutscher Meister zu werden. Sie stehen ja blendend in der Bundesliga da und aufgrund der Mehrfachbelastung, also Sie haben ja auch viele Nationalspieler, dann kommt dieser knüppelharte Champions-League-Modus und in der Bundesliga, wenn man da beim Tabellenvorletzten spielt, das sind ja auch keine La Paloma-Spiele. Da braucht man eben seine Leistungsträger und die Jungs, die da gespielt haben, genauso wie Stefan, die sind ja gut genug. Und ich muss ja auch den Leuten aus der sogenannten zweiten Reihe, denen muss ich ja auch ihre Einsatzzeiten geben. Und wenn es dann eben in der Champions League ist, dann ja, dann ist es eben so. Also ich sehe das relativ locker. Ich finde diese Kritik absolut überzogen.
Zumal man ja auch dazu sagen muss, dass eben die Gegner in dem Fall ganz konkret war, dass Skopje in der Liga mehr oder weniger vorne wegmarschieren, einen lockeren Ball spielen können und sich die Kräfte dann für die Champions League aufsparen. Das ist ja genau bei den drei deutschen Mannschaften nicht der Fall.
Ja, ich glaube, das ist ja die Krux dieser Champions League, nicht? Dass für die osteuropäischen Vereine und dann eben auch Barcelona und Paris mit Abstrichen eben tatsächlich der Fokus auf den Champions League Spielen liegt. Und ich glaube, für die deutschen Vereine zählt Champions League dann ab Achtelfinale, / Viertelfinale. Und ganz ehrlich, wie sollten es die Rhein-Neckar-Löwen schaffen, sich nicht fürs Achtelfinale zu qualifizieren?
Das wird schwierig, denn sie haben ja in dieser Gruppe schon gegen gute Mannschaften auch gewonnen, unter anderem zu Hause gegen Barcelona, müssen zwar noch nach Barcelona und nach Kielce, aber auch gegen Pick Saget haben sie ohne zwei Leistungsträger, glaube ich, einen souveränen Sieg eingefahren. Da müssen wir nicht länger drüber diskutieren. Ich glaube, die Achtelfinalteilnahmen der drei deutschen Mannschaften sind relativ sicher, auch wenn die teilweise noch Schwierigkeiten haben. Flensburg auswärts bisher nichts, der THW Kiel auch teilweise nicht so gut, wie man das vor der Saison vielleicht erhofft hatte. Morgen gibt es übrigens die Auslosung im EHF Cup. Die Füchse Berlin frisch auf Göppingen und der SC Magdeburg warten auf ihre Gegner und auf Zuschauer warten die Verantwortlichen beim Deutschen Handballbund für den Supercup. Da wurde ja vor kurzem der Kader nominiert. Zum ersten Mal mit dabei übrigens Rune Dahmke. Wieder mal mit dabei ist Tobias Reichmann. Und ja, es werden kaum Tickets verkauft. Kiel, Flensburg und Hamburg sind die Austragungsorte vor ein paar Wochen. Ich glaube, ein Monat, anderthalb ist es her. Da habe ich das hier schon mal zur These der Woche gemacht, dass die Standorte nicht gut ausgewählt wurden. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich bestätigt wurde, aber es ist halt leider so. Bisher wurden kaum Karten abgesetzt. Was hältst du davon, Stefan? Denn ist ja auch ein Standort, wo du schön Spiele gucken kannst. Ist ja für dich wunderbar.
Ja, werde ich auch tun. Ich glaube, das Problem ist, dass man mit diesem Supercup auch nur wenig Menschen anlocken kann. Es ist der Modus dieses Jeder gegen jeden Turniers, wo dann auch am letzten Spieltag das ein Spiel, ich glaube, Deutschland spielt zum Schluss gegen Slowenien. Und wenn es blöd läuft, dann ist es das letzte Spiel, aber es ist dann geht es um Platz 3 und 4 oder 2 und 3 oder was weiß ich. Das ist ein bisschen unglücklich, glaube ich. Der Termin, ja, geht so langsam in die Handball-Hochzeit rein. Wenn es draußen früher dunkel wird, dann gehen die Leute ja auch lieber in die Halle, als wenn die Sonne scheint und man noch gerade bei uns an der Elbe spazieren gehen kann und noch ein Fischbrötchen essen kann. Und bei der Bekanntgabe des Kaders hat mein Kollege Olaf Bruchmann mit dem Rolf Reinke, dem Vizepräsidenten des DHB für den Bereich Organisation und auch Vorsitzenden oder Präsident heißt er, glaube ich, des Hamburger Handballverbandes gesprochen. Und auch der Rolf Reinke hat gesagt, man könne durchaus mal über und auch Termine, die des Supercups nachdenken. Und was natürlich auch mit ins Spiel kommt, da das wird der Christian sicherlich genauso sehen, mit den Gegnern, die da sind. Also Fußball wären Spiele gegen Brasilien ausverkauft, aber im Handball, naja.
Ja, Christian, Slowenien, Brasilien und Serbien haut mich persönlich jetzt nicht vom Hocker, obwohl da ein paar ganz gute Zocker mit dabei sind.
Ja, sehe ich ebenfalls so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Kiel oder in Flensburg wohnen würde und hätte mehr oder weniger jede Woche ein knackiges Bundesligaspiel, das ich mir angucken kann. Ich habe die Champions League, noch den DHB-Pokal. Wenn ich ein gutes Los erwische, dann frage ich mich, muss ich mir unbedingt Brasilien angucken und oder auch die Serben? Ich weiß es nicht. Man weiß ja auch nicht, mit welcher Kapelle kommen dann noch die anderen Truppen. Also du hast es gerade schon gesagt, Brasilien, da sind sicherlich auch ein paar echt gute Jungs bei. Die spielen auch einen ganz schicken Handball, wie wir auch in Katar gesehen haben. Aber ich glaube, die breite Masse, die spricht das eben nicht an. Und im Vorgespräch haben wir auch schon mal drüber gesprochen, es ist mal ein Turnier der Weltmeister und Olympiasieger gewesen. Und ich denke, wenn man Frankreich, Schweden und meinetwegen
Dänemark
dazu kriegen würde, da teilzunehmen, dann wäre das auch eine Geschichte, wo vielleicht auch ein paar Dänen rüberkommen oder mal ein paar Schweden sich ein langes Wochenende in Deutschland machen und dann wäre halt Norddeutschland perfekt als Austragungsort. Da müsste man vielleicht auch mal wieder hinkommen, dass man da diese großen Nationen, die A, auch großes Fanpotenzial haben und die auch einfach Namen haben, dass man versucht, die wieder einzuladen.
Was man meines Erachtens, wenn ich noch einmal kurz dazwischen gehen darf, allerdings nicht außer Acht lassen darf, ist, dass dieses Turnier ja schon auch eine wichtige Etappe auf dem Weg zur Europameisterschaft nach Polen ist und dann eben auch weiter zum Olympia-Qualifikationsturnier und eventuell nach Rio. Und das, dann muss so ein Turnier natürlich auch in die Planung des Bundestrainers passen. Und ja, es wäre schon toll mit Frankreich, Dänemark. Aber es ist natürlich auch die Frage, ob man dann sich das zumuten mag, knapp 2 Monate vor dem Einstieg in die EM vielleicht gegen Frankreich eine böse Klatsche zu kriegen und ob das vielleicht dann auch kontraproduktiv wäre. Es ist schon so eine Gemengelage, wo man dann vielleicht sagt, gut, dann lasst uns auch an den Termin denken, dass wir eben das nicht als Vorbereitungsturnier nehmen. Nur dann kommt man natürlich auch wieder ganz schnell in Terminkollisionen. Wo gehen wir überhaupt hin? Schwierige Sache.
Es ist auch nicht so leicht mit den Hallen. Also das muss man auch zum Schutz des DHB ein bisschen sagen. Es ist ja nicht so, dass in ganz Deutschland die Hallen förmlich darauf warten, dass der DHB daherkommt und sagt, wir würden gerne den Supercup in eurer Halle austragen. Aber ich hatte es zuletzt auch mal an anderer Stelle erwähnt, Coburg und Bamberg sowas, das wäre vielleicht eine ganz nette Geschichte gewesen, den Handball nochmal in Bayern ein bisschen mehr pushen, als das im Moment eh schon der Fall ist, weil da entsteht gerade ein bisschen wieder was, das wäre vielleicht eine ganz nette Sache gewesen, aber gut, jetzt hat der DHB auf jeden Fall langfristig genug Zeit, sich Gedanken zu machen, wie es beim nächsten Supercup laufen soll. Dann sage ich an dieser Stelle recht herzlichen Dank an meine beiden Experten. Es gibt natürlich noch das Interview der Woche. Dieses Mal spreche ich mit dem Teammanager des Sydney University Handball Clubs. Das ist Pascal Winkler. Er hat ein paar ganz, ganz interessante Sachen zu erzählen, wie ich finde. Wie läuft es mit dem Handball in Australien? Was hat man damals gedacht, als die WM-Wildcard nach Deutschland vergeben wurde und der australische Verband nicht teilnehmen konnte an der Weltmeisterschaft in Katar? Und wie ist es um die Zukunft des Handballs in Australien bestellt? Das hört er gleich nach der nächsten kurzen Pause. Heute blicken wir in unserem Interview mal etwas über die Grenzen des Handballs hierzulande hinaus und auch wenn mein Interviewgast heute aus Deutschland kommt, hat es ihn im wahrsten Sinne des Wortes ans andere Ende der Welt verschlagen. Er ist der Teammanager des Sydney University Handball Clubs. Pascal Winkler ist bei mir. Hallo nach Australien.
Hallo Sascha.
Ja, das ist erstmal eine tolle Sache, dass wir die Möglichkeit haben, mit ich weiß nicht wie viel tausende Kilometer zwischen uns liegen, hier so ein Gespräch zu führen. Und ich habe einige Fragen an dich. Die Hörer haben sich auch sehr, sehr rege beteiligt und wir legen direkt mal los. Und zwar würde ich gerne mal wissen, wie bekannt ist denn der Handballsport überhaupt in Australien?
Ja, der ist nicht sehr bekannt. Also hier gibt es ein Spiel, das heißt Handball, das spielen die Kinder im Schulhof. Und wenn man denen erzählt, dass man nach Übersee fährt, um ein Handballturnier mitzumachen, dann fragen sich die Leute immer, was, da gibt es ein Turnier im Übersee? Also die Leute kennen das eigentlich fast nicht. Es sind ganz wenige, die das auf Anhieb so erkennen. Nach den Olympischen Spielen ist es immer ein bisschen besser, weil dann sehen die Leute das ab und zu mal im Fernsehen. Aber sonst ist es schon nicht so bekannt.
Wie bist du selbst denn zum Handball gekommen?
Also ich muss dich noch korrigieren, ich bin nicht aus Deutschland, ich bin aus der Schweiz.
Oh, Entschuldigung.
Und ich habe halt, wie das in der Schweiz, ich bin in einem kleinen Ort aufgewachsen, wo Handball die Nummer 1 war, in Zofingen. Und wenn man da ein Junge war, dann wollte man halt Handball spielen, weil alle Handball spielten. Und so bin ich zum Handball gekommen und bin dann vor 11 Jahren nach Australien ausgewandert und bin hier nicht vom Handballvirus losgelassen worden.
Ja, der Name, der klingt jetzt nicht unbedingt typisch schweizerisch, deswegen sei das an dieser Stelle entschuldigt. Aber trotzdem, ja, du bist dann die Generation Marc Baumgartner ungefähr, so ein Spieler, der dir damals zugesagt hat, ja?
Ja, ich habe früher gegen den Marc noch gespielt. Ich war so, um die Zeit habe ich mal 2 Jahre in der obersten Liga in der Schweiz gespielt und sonst in der zweithöchsten in der Nationalliga B.
Irgendwann hast du dich dann entschieden, jedenfalls nach Australien zu gehen und den Sport da auch ein bisschen größer zu machen. Frustriert dich das manchmal ein bisschen, dass die Erfolge sich einigermaßen in Grenzen halten? Denn du hast eben ja gesagt, die Leute kennen es kaum.
Nee, eigentlich im Gegenteil. Ich bin sehr positiv überrascht, wie viel man eigentlich bewegen kann hier in Australien. Und es geht vielen Spielern so, die in Europa vielleicht nicht ganz es nach vorne geschafft haben. Ich habe es in der Schweiz nie in die Nationalmannschaft geschafft, etc. Hier in Australien habe ich es dann auf Anhieb. Mit 37 bin ich dann auch in die Nationalmannschaft einberufen worden. Also eigentlich kann man hier drüben ganz viel erreichen, wenn man will und wenn man die Energie und die Zeit reinsteckt. Also von daher bin ich eigentlich überhaupt nicht frustriert. Ich habe hier fast mehr erlebt und mehr erreicht mit Handball, als es in Europa möglich war.
Du hast mir eben im Vorgespräch gesagt, du bist jetzt der Teammanager des Clubs. Das heißt, du hast natürlich auch viele organisatorische Aufgaben. Welche Möglichkeiten gibt es denn zum Training vor Ort? Könnt ihr täglich trainieren? Habt ihr Hallen immer zur Verfügung?
Ja, also im Allgemeinen muss man sagen, nein. Also wir sind mittlerweile sehr privilegiert bei Sydney Uni, weil sich die Universität mittlerweile sehr stark auch für uns einsetzt. Und wir haben jetzt die Halle so regelmäßig dreimal pro Woche. Und dann, wenn wir uns auf Superglobe oder sowas vorbereiten, kriegen wir die Halle am Wochenende auch noch umsonst. Und das ist also die absolute Ausnahme. Sonst jeder Handballverein hier drüben bezahlt für die Halle. Und die Spieler, es ist ganz gang und gäbe, dass die Spieler eigentlich $10, also so 6 Euro pro Training abdrücken, um trainieren zu können.
Wie groß ist denn euer Kader? Wie viele Spieler habt ihr in der Mannschaft?
Also dieses Jahr war es ganz gut. Hatten wir vielleicht so zwischen 22 und 25 Spieler, die sich so um das Elite-Team, also um das High-Performance-Team bemüht haben und da reinkommen wollten. Das ist so 4 bis 5 Monate, bevor wir zum Superglobe fahren, um die Ozeanenmeisterschaft zu spielen und nachher, um sich auf den Superglobe vorzubereiten. Und das war natürlich toll. Dann hatten wir auch zum Schluss noch 20 bis 22 Spieler, die sich eigentlich da um die 16 Plätze bemüht haben. Und das hat dann schön ein bisschen Konkurrenz geschafft und hat das Niveau ein bisschen hochgedrückt, was eigentlich ganz gut war.
Wenn du jetzt sagst, dass sich Spieler für so einen Kader bewerben können, um da reinzukommen, hört sich für mich so an, als gibt es keine organisierte Liga. Wie sieht's aus in Australien mit einem Ligasystem?
Ja, also das war eigentlich wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum der Handball noch nicht weiter ist, dass es keine nationale Liga gibt. Es gibt in Melbourne, Brisbane, Sydney gibt's Ligen, die sind aber immer nur so lokal, das sind so Stadtligen eigentlich. Also das heißt Staatsliga, aber außerhalb der Stadt gibt es keinen Handball mehr. Und dann, also in Sydney sind das wahrscheinlich 6 Männermannschaften, die dann die Liga spielen. Und das Niveau ist dann aber eigentlich alle zusammen. Vom Ex-Bundesliga-Profi, der eben hier mal ein halbes Jahr nach Australien kommt, bis zum Anfänger. Die spielen alle in der gleichen Liga. Und das ist halt so auf lokalem Level. Und dann gibt es einmal pro Jahr gibt es die Championships, wo die Staaten gegeneinander spielen. Das sind dann so Auswahlmannschaften. Und dann gibt es auch die Clubmeisterschaft, die wir jetzt in den letzten 3 Jahren jeweils gewonnen haben. Und das ist aber in einer Turnierform. Und der Hauptgrund, warum das so organisiert ist, ist wirklich Kosten. Also weil Sydney-Melbourne ist 1 Stunde Flug, Melbourne-Brisbane ist 2 Stunden Flug, Sydney-Perth ist 5 Stunden Flug und da ist es einfach zu teuer, wenn man da jede Woche Handball spielen würde, weil es halt nicht profimäßig organisiert ist.
Wie so oft ist das Geld ein großes Thema, aber da kommen wir gleich noch zu. Ein Hörer fragt an dieser Stelle, ich glaube, das passt ganz gut rein im Moment, wie schätzt du das Niveau im Vergleich zu Deutschland ein?
Ja, das ist wieder ganz schwierig zu sagen. Also wir können uns nicht so oft vergleichen. Das ist mal das Erste. Wir spielen dann immer in Australien in unserer kleinen Gurkenliga und wir wissen dann gar nicht so recht, wo wir denn überhaupt stehen. Und das Einzige, wir können uns mit den Nachbarn hier in der Region mal einmal pro Jahr vergleichen mit den besten Mannschaften aus Neuseeland, Neukaledonien und Tahiti, was ja französische Überseeterritorien waren. Die haben eine ganz gute Handballkultur. Und dann gehen wir halt einmal pro Jahr, können wir normalerweise zum Superglobe. Und wenn wir dann da sind, haben wir jetzt in den letzten Jahren eigentlich immer schön das Niveau ein bisschen anheben können und haben jetzt so gegen Barcelona oder West Brem oder die Jahre zuvor gegen HSV Hamburg oder THW Kiel halt immer so vor 3, 4 Jahren verloren, wir haben mit 20 Toren und im Moment sind wir da ungefähr mit 10 Toren verlieren wir da in einem Spiel. Wie das aussehen würde, wenn wir 10 Mal gegen die spielen würden, weiß ich nicht. Also ich würde mal sagen, an unserem besten Tag sind wir so zweite Liga in einer europäischen Meisterschaft vielleicht. Vielleicht in Deutschland könnten vielleicht dritte Liga mitspielen mit unseren besten Spielern am guten Tag. Aber das Niveau allgemein hier drüben, wie ich gesagt habe, ist halt irgendwo zwischen Anfänger und zweite Bundesliga alle zusammen in einer Liga. Also das ist halt dann mehr so wie eine Hobbymeisterschaft. Das ist ganz schwierig zu vergleichen.
Jetzt fragt der nächste Hörer, gibt es irgendwann, und du hast ja von der positiven Entwicklung gesprochen, einen richtigen Ligabetrieb in Australien. Hältst du das für möglich oder ist diese Distanz zwischen den Städten da auch ein sehr, sehr großes Problem, was du eben ja auch schon gesagt hast?
Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Wir sehen im Moment jetzt, so eben vor Weihnachten, wollen wir noch die Meisterschaft auf die Beine stellen, dass wir eigentlich mit den 4 besten Clubs eine nationale Meisterschaft für nächstes Jahr organisieren wollen. Das wird in Turnierform wahrscheinlich austragen. Das ist auch, im Moment sind wir noch daran, Geld dafür aufzutreiben und versuchen. Die Spieler werden natürlich auch immer noch was einschießen müssen und die Flüge mitbezahlen und sowas. Aber dass wir eigentlich ab März nächsten Jahres so eine März bis Juni eine Meisterschaft haben, wo wir dann 3 Mannschaften in eine Stadt fliegen und die dann übers Wochenende 2 Spiele spielen und dann 3 Wochen später fliegen alle in eine andere Stadt und dass wir eigentlich so eine bessere nationale Meisterschaft hinkriegen. Und das, glaube ich, wird dem Handball sehr gut tun hier, weil es dann endlich für junge Spieler auch was Regelmäßiges gibt und weil auch für die Nationalmannschaftsspieler es mehr mehr leistungsgerechte Trainingsmöglichkeiten und Spielmöglichkeiten gibt.
Werden Handballspiele in Australien im Fernsehen gezeigt? Also natürlich jetzt nicht eure oder vielleicht so ein Turnier, wie ihr das jetzt plant, aber wenn ihr beim Superglobe dabei seid, wird das übertragen?
Das war letztes Jahr so, dass das auf beIN Sport hier drüben übertragen wurde, weil beIN Sport ja die internationalen Rechte hat und auch hier in Australien vertreten ist. Dieses Jahr hat beIN Sport nicht so viel übertragen, war, glaube ich, nur Zusammenfassungen zu sehen. Aber allgemein ist es so, dass eigentlich, außer wenn was auf Eurosport ist, was über Kabel hier auch empfangbar ist, sieht man eigentlich Handball hier nie am Fernsehen. Wir haben jetzt aber wieder dieses Jahr eigentlich sehr viel Medienecho gehabt. Wir waren auf ABC, das ist so die nationale, eigentlich wie die ARD oder ZDF hier drüben. Und die haben einen Bericht gemacht, bevor wir nach Katar fuhren, über unsere Vorbereitung. Wir sind auch auf ESPN hier drüben, waren wir mehr so ein Hintergrundbericht, 20 Minuten. Also es ist weniger, dass die Spiele berichtet werden, aber mehr als, oh, habt ihr gewusst, es gibt hier eine Handballmannschaft, habt ihr vielleicht schon mal einen Olympischen Spielen gesehen? Wir stellen euch mal den Sport vor und wie die sich da so vorbereiten auf so ein großes Turnier.
Das klingt alles sehr, sehr interessant, beziehungsweise ich finde, ist ja gut, dass ihr zumindest mal die Möglichkeit habt, da ein bisschen Medienecho zu bekommen. Wie rekrutiert ihr denn eigentlich Spieler? Wie macht ihr euch bekannt, wenn ihr nicht gerade mal zufällig von irgendjemandem im Fernsehen gesehen werdet? Weil es sind ja relativ wenige Berichte dann doch am Ende des Tages.
Ja, also muss man unterscheiden. Also wir kriegen ganz viele Anfragen von Eltern, von Kindern, 12-Jährigen, 14-Jährigen, 16-Jährigen, Jugendlichen, die gerne Handball spielen möchten, weil die das irgendwie am Fernsehen oder so gesehen haben. Und für unsere Elite-Mannschaft, die sich dann auch zum Superglobe hin entwickelt, da sind viele Spieler auch aus Übersee. Und da haben wir mittlerweile, weil wir jetzt im vierten Jahr da dabei waren, weil immer eigentlich da sehr viele Europäer dabei waren, da berichten auch die europäischen Handball-Websites und Portale und Magazine über uns. Und da haben wir ganz gute Bekanntheit. Da müssen wir eigentlich fast gar nichts mehr machen. Da melden sich die Spieler bei uns, bevor die mal nach Australien studieren kommen oder reisen gehen oder ein Auslandjahr machen, melden die sich bei uns und fragen, hey, kann ich bei euch mittrainieren? Kann ich bei euch mitspielen? Und eben, so ergibt sich dann eigentlich das Kader von 20, 25 Leuten, wo wir dann von denen auswählen können, die besten 16 kommen dann mit.
Und die besten 16 sind auch mitgekommen zum IHF Superglobe nach Doha, wo er zum ersten Mal in diesem Jahr ein Spiel gewinnen konnte. Nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ich nehme an, das Dankeschön. Ist für euch eine große Sache gewesen.
Ja, das war wirklich so ein Moment, wo auch die Leute in Australien im Verband und die überhaupt irgendwo Handball spielen und mit Handball was zu tun haben, gefunden haben, ach, wir haben gar nicht mehr geglaubt, dass das überhaupt möglich ist. Und das hat also ein bisschen aufgerüttelt und wachgerüttelt und auch den Leuten gezeigt, dass es eigentlich, dass wir gar nicht so weit weg sind. Wir hatten auch ein bisschen Glück dabei mit der Auslosung und einem Gegner, der vielleicht nicht so stark war wie in früheren Jahren mit Al-Sadd. Die hatten keine Leute aus Europa kurzfristig eingeflogen und die hatten auch 2, 3 Nationalspieler, die nicht zur Verfügung standen. Die waren vielleicht nicht ganz so stark wie in früheren Jahren, aber immerhin, das ist eine Profimannschaft und wir haben mit uns Amateurtruppe, die geschlagen, muss man auch erst machen. Und das war für uns natürlich schon toll und auch Belohnung für jetzt die 4 Jahre, wo wir auch hart dafür gearbeitet haben.
Jetzt bist du ja ein klein wenig Außenstehender, denn du hast nichts zu tun in deiner Funktion mit dem australischen Verband selbst. Damals gab es große Diskussionen um die Wildcard, was die Weltmeisterschaft in Katar angeht. Wie siehst du denn die ganze Geschichte? Denn ich glaube, das ist nicht so abgelaufen, wie es im Sport ablaufen sollte.
Ja, also der Handball ist ziemlich klein hier drüben und da kennt jeder jeden. Also ich war da schon ziemlich nah dran, auch wenn ich keine offizielle Funktion im Handballverband habe. Na, also ich glaube, jeder in Australien hat verstanden, dass sich die IHF mal überlegt, ob die Mannschaft, die seit 10 Jahren immer Letzte wurde, ob die wirklich ein Recht hat, überhaupt zur WM zu fahren. Das hat niemand bestritten hier in Australien, dass man die Frage stellen darf und dass das diskutiert wird, dass wir vielleicht uns anders als direkt qualifizieren müssten. Das Problem war, dass die Entscheidung halt relativ zu einem ungünstigen Moment plötzlich getroffen hat, weil die Qualifikation war halt schon abgelaufen und die Spieler hatten alle schon zwischen 5.000 und 10.000 Dollar ausgegeben für Trainingslager, für einen Flug nach Neuseeland, Unterkunft und was weiß ich und hatten sich quasi schon für die WM vorbereitet. Und dann quasi den Boden unter Füßen weggezogen zu kriegen, war halt schon sehr hart und war halt sicher auch unfair. Ich glaube, das Problem war mehr der Zeitpunkt, als was die IHF an und für sich gemacht hat. Der Zeitpunkt und der genaue Ablauf. Und ich glaube, das war auch das, was hauptsächlich hier drüben die Leute gefunden haben. Das könnt ihr doch nicht jetzt ein halbes Jahr, bevor wir da hinfahren, machen. Naja, aber ich meine, der australische Verband hatte natürlich nicht mal genügend Geld, um das sportgerichtlich anzufechten, weil nur schon die Gerichtskosten, um da vor das Sportgericht in Lausanne zu gehen, wären zu hoch gewesen. Der australische Verband wäre darüber schon Konkurs gegangen, praktisch nur schon vor Gericht zu gehen. Also da musste man sich dann halt auch irgendwie mit der IAAF arrangieren und da kommt dann auch nicht rechtliche Schritte einleiten. Und naja, es ist jetzt, wie es ist. Und ich glaube, die Leute haben es hinter sich gelassen, mehr oder weniger, und schauen jetzt vorwärts. Und ich glaube auch für uns als Verein mussten wir auch sagen, wir wurden von der IAAF in dem Sinn immer gut behandelt, dass wir immer zu dem Turnier in den IAAF Superclub eingeladen wurden, als australische Mannschaft oder als Ozeanien-Vertreter. Von daher für uns als Verein war das eigentlich nicht so ein Problem. Aber für die Spieler, wir haben noch 5 oder 6 Spieler in unserem Kader, die australische Nationalspieler sind, für die war das natürlich schon ein Riesenproblem.
Das kann ich mehr als nachvollziehen. Und jetzt gab es eine Crowdfunding-Aktion. 10.000 australische Dollar wurden gesucht, um die Reise für die Nationalmannschaft nach Katar für die Olympia-Qualifikation zu finanzieren. Wenn man halt solche Dinge liest, dann muss man sich schon immer fragen, was denn da genau los ist. Das ist sehr, sehr schade, dass ihr nicht die finanziellen Möglichkeiten zur Verfügung habt, wie das hier in Europa im Handball teilweise der Fall ist. Und ich finde, es mutet ein wenig komisch an, dass ausgerechnet die Füchse Berlin mit Geschäftsführer Bob Hanning, der ja auch Vizepräsident des Deutschen Handballbundes ist, der ja als DHB natürlich immens davon profitiert hat, dass Katar gesagt hat, wir hauen da jetzt Wildcards raus, beziehungsweise die IAAF hat das ja gesagt, jetzt mit 2.000 Dollar sich beteiligt als Sponsor und quasi das Füchse-Logo auf dem Trikot zu sehen ist. Wie bewertest du diese Geschichte?
Also ich finde das super, dass Bob Hanning sich da für die australische Mannschaft einsetzt. Ich muss mal sagen, sonst interessiert sich ja keiner, hat sich ja keiner groß dafür interessiert. Zwar ganz, ganz viele Leute haben geschrien, ja, das ist unfair, das soll man nicht machen. Und jetzt war die Möglichkeit da für Leute auch was zu tun, als nur quasi was zu sagen. Und ich finde das ganz toll, dass die Füchse da mit guten Beispiel vorangegangen sind und war so auch die Initialzündung dann für andere Leute was zu geben. Also ich glaube, hier in Australien hat nie jemand dem deutschen Verband einen Vorwurf gemacht, dass wenn die eine Wildcard kriegen, dass die nehmen, würde ich auch machen, wenn ich in der Lage wäre. Und ich glaube, hat auch jeder verstanden, dass Deutschland ein großer Handballmarkt ist etc. Umso schöner ist es natürlich jetzt, dass die Leute, die vielleicht vor einem Jahr profitiert haben, das auch nicht vergessen haben und dem australischen Handball jetzt auch helfen. Also ich finde das eigentlich eine ganz tolle Sache. Und wenn wir noch ein paar mehr Leute haben, die was geben, das Geld geht wirklich direkt zu den Spielern. Also jede 20 Dollar, die jemand bezahlt, das sind 20 Dollar weniger, den Spieler bezahlt, um im November nach Katar zu fahren. Und es gibt auch immer noch Spieler, die sagen, also ich bin da auf E-Mails zum Teil kopiert, die sagen, okay, ich kann mir 2.000 Dollar kann ich bezahlen. Wenn wir die Kosten für das Turnier auf 2.000 Dollar runterkriegen, kann ich kommen. Und wir haben da immer noch 3 oder 4 Spieler, die können im Moment nicht gehen, weil sie es sich nicht leisten können. Und wenn da noch ein paar Dollar reinkommen, ein paar Euro, dann haben wir dann plötzlich die Mannschaft, die sich qualifiziert hat und die beste Mannschaft ist am Start und nicht einfach die, die sich's leisten können. Also von mir aus gesehen, Hut ab vor den Füchsen und allen anderen, die vor allem aus Deutschland, die was gespendet haben, die sich eingesetzt haben. Und wenn das noch mehr Leute dazu bringt, den australischen Handball zu unterstützen, dann ist das toll für uns.
Dann tun wir das auch an dieser Stelle mal und dann nenne ich kurz die E-Mail-Adresse. E-Mail-Adresse ist natürlich Blödsinn, die Internetadresse, so muss es richtig heißen. GoFundMe.com/Australian Handball ist die Adresse, auf die ihr gehen müsst, wenn ihr spenden wollt für die australische Nationalmannschaft. In einer Vorrundengruppe geht es gegen Südkorea, Bahrain, Irak und China. Ist das machbar aus deiner Sicht?
Es wird schwierig. Also das Hauptproblem ist immer, dass die australische Mannschaft, da sind die Hälfte der Spieler ist in Australien und die leben in 3 verschiedene, 4 verschiedene Städten. Also die haben so Maximum einmal pro Monat 2 Trainingseinheiten zusammen und der Rest ist über Europa verstreut. Also der Bevan Calvert spielt in Deutschland bei Schwerin. Wir haben ein paar Spieler in Schweden, die spielen alle so 2., 3. Liga. Und es ist immer so ein bisschen schwierig, die Intensität als Mannschaft hinzukriegen, wenn du nicht so viel zusammen trainieren und nie zusammen spielen kannst. Also von daher wird es, auch wenn es vom Niveau her der einzelnen Spieler vielleicht noch reichen würde, wird es so oder so schwierig. Also Korea wird ganz schwierig. Bahrain ist eine gute Mannschaft. Gegen die habe ich 2011 gespielt in Schweden an der WM. Die haben ein paar ganz gute Spieler und sind ganz abgezockt und physisch stark. China, glaube ich, ist vielleicht noch am ehesten die Chance. Ich glaube, die waren auch im Kosovo an dem Emerging Nations Turnier, wo Australien, glaube ich, 9. oder 10. wurden. Also ich denke mal, wenn sich Australien qualifizieren würde, ist es immer noch eine Überraschung. Aber das ist ein gutes Turnier für Australien hinzugehen und zu schauen, wo stehen wir denn in Asien. Vielleicht reicht es nicht dieses Mal, aber wenn man so ein Turnier 2-3 Mal teilnimmt, dann lernt man auch davon und kann besser werden. Und die einzelnen Spieler sind nicht so schlecht. Also eben der Bevan Calvert, der spielt eine ganz gute Rolle in der 3. Bundesliga. Und es hat ein paar andere Spieler, die so 2., 3. Liga in Europa spielen. Also man ist nicht so weit weg. Aber ich würde immer noch sagen, Qualifikation für Olympia wäre immer noch eine kleinere Überraschung, wenn die das schaffen würden.
Zum Abschluss, Pascal, habe ich noch eine Hörerfrage an dich. Warum ist der Handballsport größtenteils nur in Europa beliebt und warum kriegt dieser Sport ausgerechnet im englischsprachigen Raum keine Anerkennung?
Ich glaube, das hat wirklich kulturelle Hintergründe. Also ich glaube halt schon, dass um Sport beliebt zu machen im Land auf breiter Basis, das geht halt so eine Generation oder zwei, würde ich mal sagen. Wobei ich auch sagen muss, in Australien kann das viel schneller gehen als in Australien. Da sind die Leute viel offener auch für was Neues. Aber ich denke halt schon, dass wenn man Sport schon als Kind gesehen hat und man als Kind schon zu den Spielern und Mannschaften hochgeguckt hat, die das spielen, dann beeinflusst das einem in ganz anderen Maße, als wenn man halt mit anderen Sportarten aufgewachsen ist. Und da gibt es ganz viele Komponenten, also halt wie das in den Medien berichtet wird, wie oft man das in der Schule spielt, wie groß der Druck von den Kollegen oder von Schulfreunden ist, das zu spielen etc. Und es ist halt hauptsächlich Konkurrenz. Also auch hier in Australien, da geht so viel Geld in die anderen Sportarten rein. Also hier drüben zum Beispiel hat sogar Fußball schwer Fuß zu fassen, obwohl Fußball von der Mehrheit, die meisten Jugendlichen hier spielen Fußball, aber das meiste Geld geht immer noch ins Rugby und ins Australian Rules Football und ins Cricket und in andere Sportarten. Also das geht halt einfach eine Generation zwei, bis sich so ein Sport durchsetzt. Wenn du dir vorstellen kannst, dass es Fußball hier drüben schwierig hat, sich durchzusetzen, kannst du dir vorstellen, dass Handball noch viel schwieriger hat. Ich denke, es ist absolut möglich, aber braucht viel Arbeit und viel Investition und viel Goodwill und viel Arbeit.
Und viel Geduld. Und die wünschen wir dir und deiner Mannschaft und deinem Verein. Und wir freuen uns, wenn ihr vielleicht beim nächsten Super Globe wieder einen Sieg erringen könnt. Pascal, ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, auch wenn du, wie gesagt, am anderen Ende der Welt sitzt. Ich möchte an dieser Stelle zum Ende der Sendung noch die Quizfrage der Vorwoche auflösen. Welchen Titel konnte Martin Strobel in seiner Karriere als Profi bisher mit seinen Teams feiern? Das war der EHF Cup 2010 mit dem TBV Lemgo. Es gibt natürlich auch eine aktuelle Quizfrage. Welches Team neben Australien wurde trotz sportlicher Qualifikation die Teilnahme an der WM 2015 verweigert? Die Antworten könnt ihr gerne wie immer schicken an facebook.com/kreisab. Bei Twitter sind wir auch unterwegs @kreisab.de oder auf unserer Internetseite findet ihr alle Informationen, wenn auch sehr kompakt, unter kreisab.de. Das soll es für diese Ausgabe gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche sind wir wieder für euch da.